HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler. Verblüffend, irritierend und verheißungsvoll. Das sind Forschungsergebnisse, die zeigen, wie sehr sich unsere alltäglichen Lebenserfahrungen niederschlagen im Inneren der Zellen unseres Körpers, in den Genen. Was wir essen, wie wir uns stressen lassen, welche traumatischen Erfahrungen wir machen müssen, alles das hinterlässt Spuren in unserem Körper und zwar auch an den Genen. Manche Erfahrungen werden dort verankert und können über die Gene tatsächlich direkt an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Das klingt schon einigermaßen verrückt. Dabei ändern sich nicht die Gene selber, nicht die Abfolge ihrer Buchstaben in der DNA der Erbinformation, sondern die Art, wie sie genutzt werden. Epigenetik heißt das Forschungsgebiet, das gerade boomt und wichtige Fragen aufwirft. Wir bieten Ihnen deshalb in der nächsten knappen halben Stunde einen Crashkurs Epigenetik. Autorin ist Tanja Erke, die für ihre Recherchen führende Arbeitsgruppen besucht hat.
Natürlich spielt die Epigenetik auch in die Evolution rein, aber auch in viele andere Sachen. Krankheiten, sehr wichtige Krankheiten. Moderne epigenetische Forschung zeigt im Prinzip, dass fast jede Krankheit, die wir uns angucken, eine epigenetische Komponente hat, inklusive der großen Killer, sozusagen Krebs, Herz-Kreislauf, Diabetes, die ganzen neurodegenerativen Erkrankungen und dann Verhalten auch, also menschliches Verhalten, tierisches Verhalten. Fast alle, würde ich jetzt aus dem Bauch raus mal sagen, großen Fragen der Biologie haben irgendwo eine epigenetische Komponente.
Es ist schon erstaunlich, also diese Experimente, die zeigen, dass wenn man Mäuse oder Ratten füttert mit schlechter Ernährung, dass dann die Kinder ein höheres Risiko haben, Erkrankungen zu kriegen, die die Eltern bekommen. Das finde ich schon ganz schön erschreckend zum einen natürlich, aber es muss schon eine unglaublich spannende Biologie auch sein, die dann weitergegeben wird. Das Gleiche ist, es gibt ja Studien, die zeigen, dass auch Trauma, also psychisches Trauma, schreckliche Erfahrungen, epigenetische Veränderungen machen.
There is a complete field of investigation that we don't understand. We
know that es gibt ein komplettes Forschungsfeld, das wir nicht verstehen. Wir wissen, dass die epigenetischen Markierungen benötigt werden, aber wir kennen die genauen Mechanismen nicht. Frauen, die während der Schwangerschaft rauchen, laufen Gefahr, die Anlage dieser epigenetischen Markierungen im Baby zu beeinflussen. Aber wie funktioniert das? Wir haben bisher fast keine Ahnung davon. Das ist, finde ich, ganz schön faszinierend.
Sie können in der mütterlichen Blutprobe nachschauen, ob das Kind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, eine Trisomie, zum Beispiel das Down-Syndrom, zu entwickeln. Dafür müssen Sie mütterlich und kindlich unterscheiden können. Das sind dann eben diese epigenetischen Markierungen wieder wichtig. Sie können also damit letztendlich die gesamte Diagnostik und Vorhersagen in der Medizin revolutionieren.
So breit gestreut ist die Faszination für die Epigenetik bei den Wissenschaftlern Dr. Ralf Dahm, Professor Stefanie Dimmeler, Dr. Jean-Yves Royon und Professor Dirk Prawit. Ganz entscheidend sind epigenetische Markierungen schon ganz am Anfang unserer Geschichte, wenn aus einer befruchteten Eizelle ein komplettes Lebewesen wird. Mit zig verschiedenen Zelltypen. Alle sind aus dieser einen Zelle hervorgegangen. Professor Dirk Prawit von der Uniklinik Mainz erklärt, wie Epigenetik hier angreift.
Sie können sich vorstellen, Sie haben zwei unterschiedliche Körperzellen, eine Hautzelle oder eine Nierenzelle. Die sehen zum einen unterschiedlich aus, haben auch unterschiedliche Funktionen, haben aber dieselben Erbinformationen in ihrem Zellkern. Und die Epigenetik gewährleistet, dass die einzelnen Zelltypen zelltypspezifisch ihre Erbinformationen auslesen und nutzen.
So ergibt sich für jeden Zelltyp ein spezielles epigenetisches Muster. Einzelne Gene werden aus, andere angeschaltet. Verantwortlich dafür sind Markierungen auf dem DNA-Strang. Diese Markierungen in den verschiedenen Zelltypen, in Haut-, Muskel- oder Nervenzellen, sind relativ stabil. Andere epigenetische Markierungen sind flexibler. Teilweise können sie sogar wieder entfernt werden. Sie ermöglichen es dem Organismus, sich möglichst gut an bestimmte Situationen anzupassen. Das zeigt zum Beispiel ein Experiment mit Staren. In die Eier der Vögel spritzten die Forscher Stresshormone, um zu imitieren, dass die Vogelmutter unter Stress steht. Das führte dazu, dass der Nachwuchs nach dem Schlüpfen kräftigere und größere Flügel hatte. Die Theorie dahinter? Die Mutter teilt dem Nachwuchs so mit, dass die Umwelt gerade bedrohlich ist. Durch die stärkeren Flügel sollen sie möglichst schnell in der Lage sein, sich ein neues Revier zu suchen. Die Erkenntnis, dass Umweltbedingungen so die Gene beeinflussen, ist noch relativ neu. Vor gut 15 Jahren haben Wissenschaftler das menschliche Genom vollständig entschlüsselt. Damals dachte man, dass die Antwort auf alles in den Genen liegt, in der DNA-Sequenz, der Abfolge der vier Basen A, C, T und G, die rund 25.000 Gene bilden. Doch die DNA-Sequenz allein erklärt nicht, warum der eine Mensch Stress schlecht verträgt und ein anderer an Alzheimer erkrankt. Oder warum Menschen mit den gleichen Genen doch unterschiedlich sind, wie Professor Stefanie Dimmeler von der Goethe-Universität in Frankfurt erklärt.
Auch wenn sie die gleichen Gene haben, Zwillinge zum Beispiel, haben trotzdem unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche, vielleicht auch biologische Funktionsprinzipien, weil neben den Sequenzen, die gleich sind in Zwillingen, immer noch zusätzliche Regulationsmechanismen hinzukommen.
Das heißt, die DNA-Sequenz bildet nur die Basis, sozusagen den Baukasten. Welche Bausteine genutzt werden und wie, das regelt die Epigenetik über die Aktivität der Gene. Wissenschaftler haben inzwischen verschiedene Mechanismen entdeckt, wie das funktioniert. Jean-Yves Royon vom Institut für Molekulare Biologie in Mainz fasst sie zusammen.
Es gibt drei Hauptmechanismen der Epigenetik. Die erste ist DNA-Methylierung. Dabei werden kleine chemische Gruppen an die DNA gehängt. Dadurch verändert sich, wie die DNA in den Zellen abgelesen wird und welche Gene abgelesen werden und welche unterdrückt werden.
Die DNA-Methylierung ist die epigenetische Veränderung, die man zuerst entdeckte. Gene, an die so ein kleines Molekül angehängt wird, werden seltener oder gar nicht mehr abgelesen. Sie sind stumm geschaltet. Wenn sich die Umwelteinflüsse ändern, können die Methylgruppen aber auch wieder entfernt werden. Das machen bestimmte Eiweiße, sogenannte Enzyme. Das Gen kann dann wieder aktiv werden. Daneben gibt es auch epigenetische Markierungen, die nicht an der DNA direkt ansetzen.
Eine andere Art von Modifikation ist die Histonmodifikation. Histone sind die Proteine, die den DNA-Strang dicht zusammenpacken. So beeinflussen sie, wie die DNA abgelesen wird.
Denn der lange DNA-Strang muss platzsparend verpackt werden, damit er in den Zellkern passt. Dafür wird der DNA-Strang auf diese Histonproteine wie auf eine Spule aufgewickelt. Da viele dieser Spulen hintereinander liegen, ergibt sich insgesamt eine Art Perlenschnur. Je enger die DNA dort gewickelt ist, desto schlechter ist sie zugänglich. Die Gene in diesem Abschnitt werden dann weniger abgelesen. Ganze Gruppen von Genen können so stillgelegt werden. Auch der dritte epigenetische Mechanismus kann ganze Netzwerke von Genen beeinflussen. Ihn hat Jean-Yves Royon besonders im Blick.
Die dritte Art von epigenetischen Markierungen sind eigentlich keine klassischen Markierungen, nicht kodierende RNAs. Die RNA ist eine Kopie der DNA. Der DNA-Strang bleibt im Kern der Zelle. Die RNA kann sich aus dem Kern rausbewegen ins Zytoplasma und liefert dort den Bauplan für die Proteine. Proteine sind die eigentliche Maschinerie der Zelle. Vor kurzem wurde gezeigt, dass einige RNAs aber nicht den Bauplan für Proteine liefern, sondern beeinflussen, wie Gene abgelesen werden.
Diese kleinen Veränderungen tief in den Zellen können immense Auswirkungen auf den gesamten Organismus haben. Getriggert werden sie von so einfachen und durchschlagenden Umwelteinflüssen wie zum Beispiel der Nahrung. Das zeigt sich sehr eindrucksvoll bei den Bienen. In den ersten Larvenstadien sind alle Bienen noch gleich. Nur das Futter entscheidet darüber, wer sich anschließend zur Königin entwickelt und wer zur Arbeiterin wird, erklärt Dirk Pravit von der Universitätsklinik Mainz.
Da ist es so, dass die Bienenlarven in den ersten 6 Tagen ihres Lebens alle das Gelée Royale bekommen. Nur die Bienenkönigin bekommt es ihr ganzes Leben lang, während die Arbeiterbienen ab dem 6. Tag dann auf eine pollenreiche Ernährung umgestellt werden. Und diese Ernährungsumstellung stellt über diese pollenreiche Ernährung den Arbeiterbienen mehr Methylgruppen zur Verfügung, die dann die sogenannten Königinnen-Gene dort stilllegen und dafür sorgen, dass es dann eben Arbeiterbienen werden.
Zu diesen Königinnen-Genen gehören Gene, die das Gewicht, die Größe und die Fruchtbarkeit der Bienen bestimmen. Ähnlich ist es auch bei den Ameisen. Die Nahrung bestimmt, welchen Platz die Tiere, die genetisch fast identisch sind, im Kastensystem haben. Arbeiterinnen, Soldatinnen oder Königinnen. Hier ist aber nicht das Methylierungsmuster entscheidend, wie bei den Bienen. Die Ameisengene werden über Veränderungen an den Histonen reguliert, also über die Verpackung der DNA. Die Ernährung ist nur einer der äußeren Einflüsse, die sich auf unsere Gene auswirken. Auch Faktoren wie Stress oder fehlende mütterliche Fürsorge können sich epigenetisch festsetzen, wie Dirk Pravit erklärt.
Wenn Sie zum Beispiel Mäusen die Mutter in der frühen Kindheit einem definierten Zeitfenster entziehen, dann werden diese Mäuse stressanfällig. Und das liegt daran, dass bestimmte Bereiche im Hippocampus, also im Hirnareal, vermehrt methyliert werden. Und diese vermehrte Methylierung legt diese Gene still. Das sind Glukokortikoidrezeptoren. Und dadurch führt es zu einer geringeren Dichte an diesen Glukokortikoidrezeptoren. Und das erklärt zumindest teilweise diese Stressanfälligkeit der Mäuse.
Denn bei Stress wird im Körper das Hormon Cortisol ausgeschüttet. Das bindet normalerweise an die Glukokortikoidrezeptoren. Wenn sie fehlen, läuft die Reaktion des Körpers auf Stress aus dem Ruder. Verschiedene Studien legen nahe, dass psychischer Stress und Traumata auch bei uns Menschen ähnliche Spuren hinterlassen. Manche Erfahrungen können aber auch stressresistenter machen. Forscher haben das Erbgut von gut 30 Holocaust-Überlebenden untersucht. Dabei stellten sie fest, dass bei ihnen ein bestimmtes Stressgen epigenetisch markiert war. Dadurch ließ sich dieses Gen nur schlecht ablesen. Die Folge? Sie waren weniger empfindlich gegenüber Stress. Wahrscheinlich eine Anpassung des Körpers, um die extreme Situation zu bewältigen. Überall, wo reguliert wird, kann es natürlich auch zu Fehlregulationen kommen. Oder, neutraler ausgedrückt, zu Regulationen, die sich negativ auf den Organismus auswirken. Inzwischen sind viele Krankheiten bekannt, bei denen epigenetische Mechanismen eine Schlüsselrolle spielen. Unter anderem bei den großen Killern unserer Zeit: Krebskrankheiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auch bei anderen Erkrankungen wie Diabetes, Schizophrenie oder Alzheimer gibt es Zusammenhänge mit epigenetischen Veränderungen. Wie epigenetische Markierungen Krebs verursachen können, ist schon relativ gut erforscht. Auffällig ist, dass das Methylierungsmuster der DNA in Krebszellen stark verändert ist. Bestimmte Gene sind stillgelegt oder herunterreguliert. Und zwar ausgerechnet sogenannte Tumorsuppressorgene, die die Zelle vor Krebs schützen sollen. Sie sind wichtig für die Kontrolle der Zellteilung und sorgen dafür, dass sich die Zelle selbst zerstört, wenn sich gefährliche Schäden in der DNA nicht reparieren lassen. Werden diese Gene ausgeschaltet, zum Beispiel durch Methylierung, kann sich die Zelle unkontrolliert teilen. Ein Tumor entsteht. Wenn man herausgefunden hat, welche epigenetischen Markierungen mit einer Erkrankung wie Krebs zusammenhängen, lässt sich dieses Wissen für die Diagnostik nutzen. Das epigenetische Muster verrät den Ärzten, ob ein Tumor besonders schnell wachsen wird, aber auch, ob eine bestimmte Therapie wahrscheinlich gut anschlagen wird. Bisher musste man dafür das Tumorgewebe nach der OP untersuchen. Jetzt nutzt man eine Methode, deren Prinzip auch schon in der Pränataldiagnostik verwendet wird. Dafür genügt eine Blutprobe, denn jetzt reicht es für die Diagnostik schon, wenn sich Bruchstücke der interessierenden Zellen aus dem Blutstrom fischen lassen.
Unter anderem durch Stress oder Belastung passiert es, dass Zellen sterben. Und diese Zellen, die dann sterben, die entlassen ihre Erbinformationen in Bruchstücken in den Blutstrom. Das heißt, in ihrem Blut oder in dem Serum, das sie aus dem Blut gewinnen können, finden sie Nukleinsäuren, also Erbinformationen, die nicht in einem Zellkern verbunden sind. Das heißt, das ist die Zukunft, denke ich, dass wir anhand einer Blutprobe schauen können, gibt es ein Problem in irgendeinem Gewebe. Das wird über Methylierungsmuster analysiert. Und Sie können auch schauen, was ist es für eine Veränderung. Ist es ein Tumor, der entsteht?
Wenn man die Bedeutung der epigenetischen Muster entschlüsselt hat, lässt sich dieses Wissen auch in der Therapie einsetzen. Gene, die fälschlicherweise stillgelegt werden, könnten reaktiviert werden. Genauso könnte man Gene, die im aktivierten Zustand zur Erkrankung führen, stilllegen. In der Zellkultur versuchen die Forscher das schon. Und auch beim Menschen gibt es Medikamente, die genau so wirken. Diese Medikamente greifen zum Beispiel an den Histonen, den Verpackungsmolekülen der DNA, an. Andere entfernen Methylierungen oder verhindern, dass Methylgruppen an die DNA angeheftet werden. Dabei gibt es aber eine große Schwierigkeit, erklärt Dirk Pravit.
Das Problem bei den epigenetisch wirksamen Therapeutika ist die Unspezifität. Sie können also momentan noch nicht gezielt eine Stelle in ihren Erbinformationen von einer Methylierung befreien oder eine Methylierung da setzen. Das funktioniert nicht. Es sind dennoch einige Stoffklassen mittlerweile zugelassen oder in klinischen Studien, die eben epigenetische Ziele haben.
Da die Medikamente nicht gezielt wirken, ist das Risiko groß, das gesamte epigenetische Muster der Zelle durcheinander zu bringen. Gene werden dann nahezu unkontrolliert an- oder ausgeschaltet. Die empfindliche Balance der Zelle kann erheblich gestört werden. Dadurch kann es zu starken Nebenwirkungen kommen. Auch gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden verschiedene epigenetische Medikamente erforscht. Allerdings ist über die Rolle der Epigenetik bei diesen Erkrankungen bisher viel weniger bekannt als bei Krebs. Stefanie Dimmeler ist Direktorin des Instituts für kardiovaskuläre Regeneration an der Frankfurter Goethe-Universität. Sie und ihre Mitarbeiter betreiben Grundlagenforschung zur Rolle der Epigenetik bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Also ich glaube, wir versuchen zuerst mal prinzipiell zu verstehen, wie Epigenetik das Herz reguliert oder Herzmuskelzellen und auch Endothelzellen, die die Gefäße machen, reguliert. Wir müssen zuerst mal herausfinden, welche epigenetischen Enzyme was machen in welchen Zellen. Ohne das zu verstehen, können wir auch keine Therapie machen. Wir versuchen herauszufinden, wie diese epigenetischen Regulationsmechanismen sich verändern, dass wir zum Beispiel im Patienten schauen, was finden wir da anders als im gesunden Menschen oder was ist zum Beispiel im Alter anders als bei jungen Menschen, um herauszufinden, was überhaupt sich da entwickelt, bevor wir jetzt wirklich da eine Therapie machen können.
Geeignete Medikamente gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu finden, sei allerdings noch komplizierter als bei Krebs, sagt Stefanie Dimmeler.
Bei Tumorerkrankungen akzeptiert man relativ hohe Nebenwirkungen. Man weiß, es ist nur für ein paar Wochen oder ein paar Monate. Man macht diese Therapie und man steht es einfach durch. Für eine Herz-Kreislauf-Therapie würde man das nie akzeptieren. Also wenn ein Herz-Kreislauf-Medikament Nebenwirkungen hätte wie bei Tumorerkrankungen, würde das nie zugelassen werden. Herz-Kreislauf-Medikamente dürfen praktisch keine Nebenwirkungen haben oder nur sehr, sehr milde Nebenwirkungen. Und deswegen sind diese epigenetischen Mechanismen für die Herzinfarkt- oder Herzmuskelzellerkrankungstherapie noch schwieriger anzugreifen, weil wir da noch spezifischer sein müssten sozusagen.
Bei einem der drei bisher bekannten Regulationsmechanismen der Epigenetik sind die Forscher allerdings weiter. Bei nicht kodierenden RNAs, also Kopien der DNA, die nicht in Eiweiße übersetzt werden. Je nach Länge unterscheidet man kleine und lange RNAs. Von kleinen nicht kodierenden RNAs weiß man bereits, dass sie ganze Netzwerke von Genen beeinflussen. Werden diese kleinen RNAs blockiert, hat das positive Effekte nach einem Herzinfarkt. Über die langen RNAs ist weniger bekannt. Auch hieran wird im Institut von Stefanie Dimmeler geforscht.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass vielleicht in diesen langen RNAs, die wirklich nur in Menschen und in Affen vorkommen, dass diese vielleicht auch wirklich unsere Krankheiten besser erklären können und dass wir damit auch wirklich spezifisch in die Krankheitsprozesse beim Menschen eingreifen können. Man kann nur sagen, eine Maus bekommt normalerweise nie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gibt's nicht. Die sind einfach geschützt. Aber Menschen bekommen das und vielleicht sind das diese Schlüssel, worüber wir verstehen können, wie Menschen eigentlich funktionieren, wie Erkrankungen funktionieren und dort auch gezielt eingreifen zu können.
Manchmal entstehen schädliche oder fehlerhafte epigenetische Markierungen nicht erst im Laufe des Lebens, sondern ganz am Anfang, wenn eine Eizelle und ein Spermium verschmelzen. Im Erbgut dieser Keimzelle ist markiert, ob es von der Mutter oder vom Vater stammt. Im Lauf der Entwicklung werden ganz gezielt väterliche oder mütterliche Gene ausgeschaltet. Wie zum Beispiel das Gen für IGF-2, für ein Hormon, das wichtig ist für das Wachstum im Mutterleib. Nur das väterliche Gen sollte aktiv sein, das der Mutter wird im Normalfall stillgelegt. Wenn dieses sogenannte genetische Imprinting nicht funktioniert, kommt es zu den verschiedensten Krankheiten und Wachstumsstörungen. Dirk Prawitt beschäftigt sich an der Universität Mainz mit zwei dieser Imprinting-Erkrankungen, dem Beckwith-Wiedemann und dem Silver-Russell-Syndrom. Kinder, die am Beckwith-Wiedemann-Syndrom leiden, sind bei der Geburt oft schon auffällig groß.
Und dieser Überwuchs geht einher mit einem 400-fach erhöhten Risiko, bestimmte Nierentumore im Kindheitsalter zu bekommen. Und das Silver-Russell-Syndrom hingegen hat eben kein erhöhtes Tumorrisiko, ist interessanterweise auf Defekte, die spiegelbildlich zu sein scheinen, zu denen des Beckwith-Wiedemann-Syndroms zurückzuführen und ist ein Minderwuchssyndrom. Überall dort, wo ich eine vermehrte Methylierung bei den Beckwith-Wiedemann-Patienten finde, kann ich in einer Gruppe von Silver-Russell-Syndrom-Patienten eine verminderte Methylierung beobachten.
Beide Syndrome zählen zu den seltenen Erkrankungen. Das heißt, sie kommen höchstens einmal bei 10.000 Geburten vor. Für Dirk Prawitt sind sie aber trotzdem hochinteressant und wichtig für grundsätzlichere biologische Fragen.
Also wie entstehen durch diese Defekte die Tumoren? Therapeutisch, wie gesagt, sind wir dabei, das momentan in Zellversuchen zu adressieren. Kann man eben tumoröses Wachstum bremsen oder sensibilisieren für bestimmte Therapien, indem wir epigenetisch versuchen, das Ganze zu puffern?
Mit Puffern meint der Forscher, dass er versucht, den Überschuss an Wachstumsfaktor zu verhindern. Noch laufen die Experimente nur im Labor, mit Krebszellen in Kultur. Aber die Forscher hoffen, dass sie die Erkenntnisse irgendwann für die Therapie am Patienten einsetzen können. Wie wir uns ernähren und ob wir unter Stress leiden, wirkt sich nicht nur epigenetisch auf unsere Gene aus. Diese Informationen können epigenetisch auch an die nächste Generation weitergegeben werden. Forscher haben jedenfalls bei Tieren dafür inzwischen viele Beispiele gefunden.
Was zumindest in Tiermodellen gezeigt ist, dass zum Beispiel eine Ernährung, eine fettreiche Ernährung dazu führen kann, bei Mutter- oder Vätermäusen, dass dann die nächste Generation sozusagen auch anfälliger ist für Diabetes oder Arteriosklerose. Das heißt, das sind epigenetische Muster, die weitergegeben werden an die nächste Generation.
Auch andere Erfahrungen können bei Tieren von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das zeigt zum Beispiel eine Studie an Mäusen. Elterntiere lernten durch Konditionierung, dass ihnen bei einem bestimmten Geruch ein kleiner Elektroschock droht. Ihre Kinder und Enkel wurden nie dieser Kombination aus Geruch und Elektroschock ausgesetzt. Trotzdem zuckten sie zusammen, als sie den Geruch wahrnahmen. Die Forscher konnten zeigen, dass bei den Nachkommen auch mehr Rezeptoren für diesen Duftstoff vorhanden waren. Das Gen dafür war epigenetisch markiert. Einige Langzeitstudien deuten darauf hin, dass es bei uns Menschen ähnliche Mechanismen gibt. Dirk Prawit.
Es gibt in den USA groß angelegte Studien, die zum Beispiel Stress während der Schwangerschaft sich anschauen. Dort wurden zum Beispiel Frauen untersucht, die während dem 11. September in New York schwanger waren. Und die Kinder, die sich dann eben aus diesen Schwangerschaften ergeben haben, waren größtenteils stressanfälliger, verhaltensauffälliger. Und man hat da dann natürlich jetzt versucht, eine Korrelation mit dem mütterlichen Stress während der Schwangerschaft zu sehen.
Aber nicht nur die Erfahrungen der Mütter können das Kind epigenetisch prägen. Auch Väter können zum Beispiel eine Anfälligkeit für Übergewicht an ihren Nachwuchs weitergeben. In ihren Spermien sind dabei Gene epigenetisch markiert, die die Gehirnentwicklung und den Appetit beeinflussen. Auch das Rauchen hat einen großen Einfluss auf die Erbinformation, selbst wenn Väter lange vor der Zeugung damit aufgehört haben. Eine norwegische Untersuchung zeigte, das Asthma-Risiko der Kinder ist deutlich erhöht, wenn der Vater vor der Zeugung mehr als 10 Jahre lang geraucht hatte. Dass Erfahrungen über Epigenetik weitergegeben werden, gilt inzwischen als sicher. Ob sie allerdings im ursprünglichen Sinne vererbt werden, darüber streiten die Forscher noch. Echte Vererbung hieße, auch bei den Urenkeln ist noch ein Effekt nachweisbar. Denn bei Kindern und Enkeln lassen sich die Effekte auch anders erklären. Stress zum Beispiel kann sich bei einer schwangeren Frau direkt auf den Embryo auswirken, auch epigenetisch. Und schon bei 2 Monate alten Embryonen sind Vorläuferzellen für Spermien und Eizellen angelegt. So wären 3 Generationen direkt vom Stress betroffen. Die Frau, ihr ungeborenes Kind und die Keimzellen, aus denen ihre zukünftigen Enkelkinder entstünden. Noch grübeln die Forscher darüber, wie genau das ablaufen könnte. Denn eigentlich werden die meisten epigenetischen Markierungen in einem bestimmten Entwicklungsstadium des Embryos gelöscht. Warum manche trotzdem erhalten bleiben, ist nur eines der Rätsel der Epigenetik. Einem Forschungsgebiet, auf dem in den nächsten Jahrzehnten spannende Erkenntnisse zu erwarten sind. Ralf Dahm fasst zusammen.
Naja, es ist eins der Felder, wo noch viel Pionierarbeit zu leisten ist. Bei der Epigenetik gibt es zum Teil einfach Gebiete, wo unheimlich wenig bekannt ist, wo man vor sehr, sehr vielen Fragen steht und ganz wenige Antworten hat. Und das, je nach Charakter, jedenfalls für mich, ist das immer eine der Sachen, die ich am spannendsten finde.
Crashkurs Epigenetik, wie Erfahrungen unserer Gene steuern. Das war eine Sendung von Tanja Erke. Und auch die Musik war epigenetisch. Wissenschaftler am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg haben nämlich eine Methode entwickelt, um epigenetische Unterschiede zwischen Zellen hörbar zu machen, in Musik zu übersetzen. Ausschnitte davon waren gerade zu hören. Und den Link zu Ihrem Experiment finden Sie bei uns im Netz. Genauso wie die Podcasts zu den hr-Info-Wissenswertsendungen. Alles auf hr-inforadio.de.